Guten Morgen. Überzeugungen sind notwendig. Überzeugungen haben Kraft. Überzeugungen geben Sicherheit. Manche Überzeugungen halten wir ein Leben lang fest. Lehn dich doch mal kurz zurück und denke nach, wovon du wirklich 100% felsenfest überzeugt bist. Wir alle leben mit und für unsere Überzeugungen. Wir investieren viel dafür. Manche Menschen sterben sogar für unsere Überzeugungen. Ich möchte dir eine wichtige Frage stellen. Nein, nicht für welche deiner Überzeugungen du sterben würdest. Ich frage dich, was musste passieren, dass du eine deiner wesentlichen Überzeugungen verändert oder gar über Bord geworfen hast? Kannst du dich daran erinnern? Was musste passieren, dass du eine deiner wesentlichen Überzeugungen verändert oder gar über Bord geworfen hast? Es wäre spannend, wenn wir uns das gegenseitig mal erzählen würden. Was immer es bei dir war, es war eine wichtige, vielleicht sogar schmerzhafte Erfahrung, aber es war nicht mehr zurückzudrehen. Mit unseren Überzeugungen ist das so eine Sache. Ich sagte schon, sie sind notwendig. Sie schützen uns davor, uns zu verlieren in einer Welt, in der zahllose Eindrücke auf uns einprasseln. Sie helfen uns, diese Informationsflut aufzunehmen, zu sortieren, zu gewichten und dann Entscheidungen zu treffen. Wenn wir keine Überzeugungen hätten, kämen wir nicht vom Fleck, würden Entscheidungen nicht getroffen, wichtige Handlungen nicht ausgeführt werden. Überzeugungen sind ein wesentlicher Bestandteil unseres Selbst. Aber sie bergen auch eine bedenkenswerte, wenn nicht gar gefährliche Eigenschaft. Wir möchten, dass unsere Überzeugungen bestätigt werden. Die Psychologie nennt das den Confirmation Bias oder Bestätigungsfehler oder auch Bestätigungsverzerrung. Gemeint ist damit, dass wir, um unsere Überzeugungen zu untermauern, uns gerade die Informationen suchen, die genau das tun. Und gegenteilige Informationen, die unsere Überzeugungen in Frage stellen, gar nicht erst an uns heranlassen. Frei nach dem Motto, das nicht sein kann, was nicht sein darf oder sein soll. Wisst ihr, was ich meine? Ich habe einen kleinen Film gefunden, der uns das sehr anschaulich darstellt.
Gelegen in Wildnis Alaskas und streiten über die Existenz Gottes. Obwohl sie alte Freunde sind, haben sie sehr unterschiedliche Vorstellungen von Gott. Der eine ist Priester, der andere Atheist. Der Atheist sagt, sieh mal, es ist nicht so, dass ich Gott keine Chance gegeben hätte. Ich habe sogar die Sache mit dem Gebet ausprobiert. Es hat nicht funktioniert. Der Pfarrer fragt ungläubig, hast du wirklich gebetet? Wann ist das denn gewesen? Erst letzten Monat, antwortet der Atheist. Ich wurde in einem schrecklichen Schneesturm abseits des Lagers überrascht. Ich war völlig verloren und konnte nichts sehen. Es war 20 Grad unter Null und so betete ich. Ich fiel im Schnee auf die Knie und rief, O Gott, wenn es einen Gott gibt, ich bin in diesem Schneesturm gefangen und werde sterben, wenn du mir nicht hilfst. Der Priester sieht den Atheisten verwirrt an und sagt, Nun, dann musst du ja jetzt an Gott glauben. Schließlich bist du ja hier und am Leben. Der Atheist rollt die Augen und antwortet, Nein, so war das nicht. Ein paar Eskimos kamen vorbei und zeigten mir den Weg zurück zum Lager. Woher kommen also so unterschiedliche Perspektiven? Der Bestätigungsfehler ist eine Tendenz, Informationen auf eine Weise auszusuchen, zu ermitteln und zu interpretieren, dass sie unsere vorhandenen Vorurteile bestätigen. Wann immer wir auf objektive Fakten zu einem Thema stoßen, betrachten wir sie durch die Linse unserer eigenen Überzeugungen. Infolgedessen sehen und überbewerten wir, wo die Fakten mit unseren Überzeugungen übereinstimmen. Am stärksten ist diese Voreingenommenheit bei emotional aufgeladenen Themen oder wenn wir nach dem von uns erwarteten Ergebnissen suchen. Eingehüllt in volkstümliche Erzählungen, kulturelle Überzeugungen und Familienwerte, wird ein Bestätigungsfehler oft über Generationen weitergegeben. Der Priester lernte von seinen Eltern und Großeltern, dass Gott hinter allem steht. Der Atheist wuchs in einer Familie auf, die nur an wissenschaftliche Erkenntnisse glaubte. Wenn wir mit ungewohnten oder neuen Situationen konfrontiert werden, hilft uns solch eine Voreingenommenheit, schnelle Schlüsse zu ziehen. Wenn jede Begegnung mit einem Fremden es erfordern würde, dass wir über alle möglichen Auswirkungen nachdenken müssten, würden wir zu keinem Ergebnis kommen. Wirtschaftlich gesehen wäre es zu aufwendig. Um in einer gefährlichen Welt zu überleben, lernen wir, uns wie geschichtenerzählende, mustersuchende Tiere zu verhalten. Wobei jeder von uns denkt, dass unsere Geschichte in unserem Kopf die richtige ist. Heute können wir es uns leisten, langsamer zu werden und tiefer über bestimmte Themen nachzudenken. Wenn wir das tun, können wir uns unserer eigenen Vorurteile bewusst werden. Wir beginnen zu erkennen, dass die Dinge oft komplizierter sind, als wir dachten.
Warum erzähle ich euch das? Weil dieses Phänomen, das erst in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts wissenschaftlich beschrieben und untersucht wurde, bereits in der Bibel mehrfach auftaucht und auch uns in dem Bibeltext begegnet, der dem heutigen Sonntag als Predigttext zugrunde liegt. Wisst ihr, manche mögen mir jetzt einen Confirmation Bias oder eine Bestätigungsverzerrung vorwerfen, wenn ich sage, es war kein Zufall, dass ich diesen Text gefunden habe, sondern Gottes Fingerzeig. Denn ehrlich gesagt, lange Zeit wollte mir gar nichts einfallen, über was ich heute Morgen sprechen soll. Wochenlang habe ich nach einer Idee gesucht, was denn wohl so wichtig sein könnte und für euch als Gemeinde von so großer Relevanz, dass es sich dafür lohnt, 25 Minuten seines Lebens zu investieren und still auf dem Stuhl sitzend der Rede eines älter gewordenen Mannes zu lauschen. Wochenlang fand ich nichts. Leere im Kopf und Leere im Herzen, bis ich dann vor einigen Tagen, es wurde wirklich langsam eng, auf das Naheliegendste gekommen bin, nämlich einfach mal in der Perikopenordnung des Kirchenjahres nachzugucken, welcher Text denn überhaupt für heute vorgesehen ist. Und als ich dann mit meinem Bibelserver auf die Seite gebrowst bin, habe ich innerlich gejubelt und gesagt, ja, das ist ein Text, mit dem kann ich spontan was anfangen. Der ist so reichhaltig, dass ich damit locker 2 Stunden füllen könnte. Keine Angst, ich bleibe bei 25 Minuten. Der Text ist in mehrfacher Hinsicht geradezu umwerfend. Er beginnt als Politthriller, schildert im Mittelteil eine menschliche Katastrophe und endet mit einem so überwältigenden Happy End, dass sich selbst Hollywood nach diesem Drehbuch die Finger lecken müsste. Seid ihr bereit? Gespannt? Also los. Sie nennen sich der Weg und agieren im Untergrund. Ihr Verbrechen? Sie stellen die Autorität ihrer Führung in Frage und behaupten, es gäbe einen Weg außerhalb der geltenden Ordnung. Ihr Netzwerk hat sich binnen kürzester Zeit in alle größeren und kleineren Metropolen des Reiches ausgebreitet. Überall entstehen kleine Zellen, die die Lehre des Weges unter die Bevölkerung bringen. Größte Vorsicht und Diskretion ist dabei vonnöten, denn es gibt heftige Bedrohungen und auch Inhaftierungen. Aber die Anhänger des Weges lassen sich dadurch nicht unterdrücken. Für viele Menschen ist der Weg zur Hoffnung geworden, das knechtende System endlich zu überwinden. Und deshalb versuchen die Anhänger des Weges, weitere Menschen von ihrer Lehre zu überzeugen. Das bleibt dem Zentrum der Macht nicht verborgen. Und weil alles Drohen nichts nützt und das öffentliche Redeverbot unterlaufen wird, müssen jetzt drastischere Maßnahmen her. Die Verbreitung der Lehre des Weges wird unter Strafe gestellt. Schauprozesse werden geführt und Spitzel in allen Bereichen des Landes angeworben, um die Aktivitäten des Weges zu beobachten. Eine Eliteeinheit wird gebildet, die eine aufkeimende Zelle in einer entfernten Großstadt aufdecken, deren Mitglieder gefangen nehmen und in die Hauptstadt zum Prozess bringen soll. In der Bibel liest sich dieser Bericht etwas weniger ausgeschmückt, aber nicht weniger dramatisch. Der Evangelist Lukas schreibt im 9. Kapitel der Apostelgeschichte: Saulus verfolgte immer noch die Jünger des Herrn und drohte ihnen mit Hinrichtung. Er ging zum Hohepriester und bat um eine schriftliche Vollmacht für die Synagogen in Damaskus. Er hatte vor, dort die Anhänger des neuen Weges aufzuspüren. Er wollte sie, Männer und Frauen, festnehmen und nach Jerusalem bringen. Luther beschreibt die Haltung des Paulus noch viel drastischer. Er übersetzt: Saulus aber schnaubte noch mit Drohen und Morden gegen die Jünger des Herrn. Saulus war ein überzeugter Linientreuer. Er gehörte einer besonderen Glaubensrichtung an. Er war Pharisäer, eine fromme Gruppe, der man besonders hohe Bibeltreue zuerkannte. Wir werden heute sagen, die Pharisäer waren die Superfrommen. Und deshalb waren Saulus die Anhänger des neuen Weges, so wurden die ersten Jesus-Nachfolger genannt, auch so ein Dorn im Auge. Denn diese stellten das alte, tradierte Wertesystem in Frage. Sie behaupteten, dass eine neue Zeit angebrochen sei und zumindest einige der alten Regeln ausgedient hätten. Das war Rebellion und gehörte aufs Entschiedenste bekämpft. Saulus machte sich einen Namen als Saubermann. Er schnaubte mit Drohen und Morden gegen die Jesus-Nachfolger. Er ging damit einen deutlichen Schritt weiter als sein theologischer Lehrer Gamaliel, der anlässlich eines Prozesses gegen Petrus und einige Jünger in Jerusalem sagte: Vertreter unseres israelitischen Volkes, überlegt euch genau, wie ihr mit diesen Leuten verfahren wollt. Was den vorliegenden Fall betrifft, rate ich euch Folgendes: Lasst diese Leute unbehelligt, geht nicht gegen sie vor, denn wenn das, was sie planen und unternehmen, nichts weiter ist als Menschenwerk, wird es von selbst zugrunde gehen. Wenn es jedoch Gottes Werk ist, werdet ihr nicht imstande sein, diese Bewegung zum Verschwinden zu bringen. Oder wollt ihr am Ende als solche dastehen, die gegen Gott kämpfen? Was Gamaliel sagte, überzeugte den Rat. Also Gamaliel wollte die Sache laufen lassen und sehen, ob es sich von alleine erledigen würde. Nicht so Saulus, der wollte nichts laufen lassen. Der schnaubte mit Drohen und Morden. In Jerusalem und Judäa kannte er schon eine ganze Reihe kleiner Zellen des Weges und hat sie unter Druck gesetzt. Und jetzt will er, nein, muss er nach Damaskus. Damaskus, eine der ältesten durchgehend besiedelten Städte der Menschheit. Seit ein paar Jahren tobt dort ein fürchterlicher Krieg in unserer heutigen Zeit und hat weite Teile dieser alten Stadt zerstört. Aber immer noch ist sie die Hauptstadt von Syrien, damals wie heute. Ein Zentrum von Handel und Wandel und Macht. Wir könnten jetzt nochmal ein Bild einfügen. Die Entfernung von Jerusalem nach Damaskus beträgt laut Google Maps 271 Kilometer auf dem Fußweg. Das bedeutete damals eine Reisezeit von 6 bis 10 Tagen. Eine Richtung. Diese Strapaze wollte Paulus auf sich nehmen, um Anhänger des neuen Weges aufzuspüren und nach Jerusalem vor den Hohen Rat zu bringen. Ein kleines Detail ist mir in diesem Text aufgefallen. Er wollte sie, Männer und Frauen, festnehmen. Warum sind die Frauen hier so ausdrücklich erwähnt? Es könnte ein Hinweis darauf sein, dass wohl schon im frühen Christentum gerade den Frauen eine besondere Bedeutung beigemessen wurde. Schon in den ersten Tagen der Christenheit gab es so etwas wie eine Emanzipation der Frauen, eine Aufwertung, wenn nicht gar, zumindest in geistlichen Belangen, eine Gleichstellung. In Galater 3, Vers 28 lesen wir nämlich als Kennzeichen der Christen: Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt eins, einer in Christus Jesus. Und deshalb fühlten sich gerade die Frauen von dem neuen Weg berufen. Und das war wohl für das Establishment so gefährlich. Wir erleben diese Tragik übrigens auch in unseren Tagen gerade wieder. Nicht in der Christenheit, sondern am deutlichsten in Afghanistan, wo Frauen Rechte aberkannt werden, weil die Herrschenden einem überkommenen Weltbild zur Durchsetzung verhelfen. Und deswegen legt auch Saulus so großen Wert auf die Aufspürung auch der Frauen des Weges, um dem Geist der Freiheit Einhalt zu gebieten. Ich will das nicht noch weiter vertiefen, aber über die Rolle der Frauen in der Verbreitung und Bewahrung des Christentums lohnt es sich, noch mal tiefer nachzudenken. Mir würden da spontan eine ganze Reihe von möglichen Formaten einfallen. Das war der Auftakt, der Polit-Thriller. Es geht wie so oft um Macht und Machterhalt mit Untergrundkämpfern und Staatsgewalt. Jetzt kommt die schon erwähnte Katastrophe. In dem Bibeltext heißt es weiter: Auf dem Weg nach Damaskus, kurz vor der Stadt, umstrahlte ihn, Saulus, plötzlich ein Licht vom Himmel. Er stürzte zu Boden und hörte eine Stimme, die zu ihm sagte: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Er fragte: Wer bist du, Herr? Die Stimme antwortete: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Doch jetzt steh auf und geh in die Stadt, dort wirst du erfahren, was du tun sollst. Den Männern, die Saulus begleiteten, verschlug es die Sprache. Sie hörten zwar die Stimme, doch sie sahen niemanden. Saulus erhob sich vom Boden, aber als er die Augen öffnete, konnte er nichts sehen. Seine Begleiter nahmen ihn an der Hand und führten ihn nach Damaskus. 3 Tage lang war Saulus blind, er aß nichts und trank nichts. Die Katastrophe ist zunächst einmal eine körperlich-medizinische. Paulus erlebt einen körperlichen Zusammenbruch mit der Erfolge einer Erblindung. Und es ist völlig müßig, darüber zu spekulieren, ob die Blindheit von dem Schock des plötzlich erscheinenden Himmelslichtes herrührte. Die neue Genfer Übersetzung übersetzt nämlich: umgab ihn ein solcher Glanz, dass er geblendet zu Boden stürzte. Oder ob es die Folge eines körperlichen Kollapses war. Stress macht krank, manchmal blitzartig, Herzinfarkt. Es gibt auch tatsächlich einen Augeninfarkt. Einer meiner Kollegen hat einen solchen vor Jahren erlitten und dadurch leider 95% seiner Sehkraft verloren, dauerhaft. Was wir in jedem Falle festhalten können, ist, dass Saulus seinen Weg nach Damaskus als gebrochener Mann fortsetzen muss, der auf fremde Hilfe angewiesen ist. Machen wir uns das nochmal klar. Der Saubermann, der Drohen und Morden schnaubt, vor dem die Anhänger des neuen Weges vor Angst zittern, der bricht zusammen und wird hilflos wie ein Greis oder Kind. Sein Körper macht nicht mehr mit. Sein Auftrag unmöglich geworden. Eine vollständige, persönliche, körperliche Katastrophe. Wenn wir noch einen Schritt tiefer in diese Schilderung hineingehen, fragen wir uns, was ist denn die Ursache für diesen Zusammenbruch? Die Ursache, so wird geschildert, ist eine Erscheinung. Seine persönliche Begegnung mit Jesus. Das ist für Saulus die zweite Katastrophe. Er war sich seiner Sache so sicher. Er hatte das Gesetz, nicht nur das staatliche, sondern auch Gottes Gesetz auf seiner Seite. Er war Pharisäer, tadellos, super fromm, ein Rechtgläubiger, ein Auserwählter, einer, der es besser wusste. Und dann begegnet er dem, der von sich sagt: Ich bin Jesus. Jesus oder Jeshua. Dieses Wort übersetzen wir mit Helfer, Retter, Befreier. Ich bin, der ich bin. Diese Worte kannte Saulus. Und jetzt sagt dieser: ich bin Jesus, dein Helfer. Ich bin Jesus, dein Retter. Ich bin Jeshua, dein Befreier. Das ist der zweite geistliche Zerbruch des Saulus. Die Erkenntnis, dass seine bisherigen Überzeugungen, das, woran er sein Leben festgemacht hatte, vor der Offenbarung und Realität Jesu keinen Bestand haben. Er muss von einem Gerechten zu einem Geretteten werden. Und das kann er nicht aus eigener Kraft. Nicht durch Geld und nicht durch gute Taten. Nicht durch noch so frommes Leben und nicht durch noch so gewissenhafte Befolgung des Gesetzes. Ich bin Jesus. Ich bin der Retter. Ich bin dein Retter. Hast du das auch schon mal erlebt? Nicht das mit dem Licht und der Stimme und der Blindheit, das nicht. Aber diesen Zerbruch, dieses Erleben, dass all deine Erkenntnis und Intelligenz, all dein Wissen und dein Besitz nichts zählen im Angesicht Jesu? Ich habe solche Erfahrungen gemacht. Es gab einige Situationen in meinem Leben, wo ich in einer Gemeinde von hunderten Menschen um mich herum gespürt habe, man könnte auch sagen, gehört mit meinem inneren Ohr, wie Jesus zu mir spricht, ich meine dich, Thomas, du bist mir wichtig und du musst dich entscheiden, welchem Weg du folgen willst. Plötzlich tat sich in mir ein Fenster des Himmels auf und ich spürte, wie Jesus mich anblickt und fragte, welchen Weg willst du gehen? Welchen Überzeugungen willst du weiter anhängen? Und den Menschen um mich herum erging es wie den Begleitern des Saulus. Sie merkten, dass etwas vor sich ging, aber sie sahen niemand. Sie hörten die gleichen Redner wie ich, aber sie hörten den Christus nicht. Wenn du Jesu Stimme hörst, dann erwarte nicht, dass dein Nachbar sie auch hört. Wenn du weißt, ich bin gemeint, meine Antwort, meine Entscheidung ist gefordert, dann antworte, ganz egal, was die anderen tun, sagen oder denken. Ihnen wird Jesus auf eine andere Weise begegnen, aber in diesem Moment begegnet er dir und er meint dich. Gut, dass Saulus Begleiter hatte. Es ist hilfreich, wenn man sich auf treue Gefährten verlassen kann, wenn man Menschen hat, die einen versorgen in Zeiten der Not. Sie haben nicht verstanden, was da vor sich ging, aber sie bringen Saulus nach Damaskus. Er erreicht das Ziel als gebrochener Mann. Ich merke, 20 Minuten sind rum, ich muss ein bisschen springen. Wir nehmen die übernächste Folie, Cedric. Vers 10. In Damaskus lebte ein Jünger namens Hananias. Dem erschien der Herr und sagte zu ihm, Hananias. Der antwortete, hier bin ich, Herr. Der Herr sagte, steh auf und geh in die gerade Straße, dort sollst du im Haus von Judas nach Saulus aus Tarsus fragen. Er ist dort und betet. In einer Erscheinung hatte ein Mann namens Hananias gesehen, der kam zu ihm und legte ihm die Hände auf, damit er wieder sehen konnte. Während Saulus blind fastet, hat auch Hananias eine Erscheinung und auch er kennt die Bibel. Deshalb antwortete er wie damals Samuel, hier bin ich, Herr. Wieder ist mir ein kleines Detail besonders aufgefallen bei der intensiven Beschäftigung, nämlich geh in die gerade Straße. Ein Bild bitte. Alte Städte sind sehr oft verwinkelt mit vielen kleinen und kleinsten Gässchen und Durchgängen. Straßen waren im Altertum ohnehin selten und meist den reicheren und vornehmeren Bürgern vorbehalten. Wenn jetzt sogar in diesem Text von der geraden Straße die Rede ist, dann wird es sich um eine der Haupt- und Prunkstraßen gehandelt haben und dort wohnten nur reiche Leute. Wenn das Haus des Judas, von dem hier die Rede ist, ein ausgesprochen jüdischer Name, Saulus Reiseziel war, dann wird uns damit bestätigt, Saulus hat reiche und einflussreiche Freunde. Er bewegt sich offensichtlich in den höheren Kreisen. Hananias antwortete, Herr, ich habe schon viel von diesem Mann gehört. Er hat deine Heiligen in Jerusalem viel Böses angetan. Und jetzt ist er mit einer Vollmacht von den führenden Priestern hergekommen. Er will alle festnehmen, die deinen Namen anrufen. Saulus Ruf ist ihm weit vorausgeeilt. Der Buschfunk hat funktioniert. Hananias hat Vorbehalte. Er will Saulus nicht zu nahe kommen. Der ist gefährlich. Spontan habe ich an eine Szene aus dem Disney-Film Das Dschungelbuch gedacht. Als nämlich gegen Ende des Films der Tiger Shere Khan sich auf Mowgli stürzen will, um ihn zu fressen, wird er von dem Bären Baloo am Schwanz festgehalten. Nachdem sich Mowgli in Sicherheit bringen konnte, ruft der dem Bären zu, lass den Tiger los, Baloo! Und der antwortet, bist du zu retten? Der hat Zähne am anderen Ende. Hananias hat Angst. Herr, meinst du es wirklich? Zu dem Tiger soll ich gehen? Mich ihm gegenüber freiwillig outen, dass ich dem neuen Weg angehöre? Bist du sicher? Ein Haftbefehl riskieren? Der hat schließlich Zähne am anderen Ende. Aber der Herr sagte zu ihm, geh nur hin. Denn gerade ihn habe ich mir als Werkzeug erwählt. Er soll meinen Namen bekannt machen vor den Völkern und ihren Königen, wie auch vor dem Volk Israel. Ich werde ihm zeigen, wie viel er leiden muss, weil er sich zu mir bekennt. Da machte sich Hananias auf den Weg und ging in das Haus. Er legte Saulus die Hände auf und sagte: Saul, mein Bruder, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir auf dem Weg hierher erschienen ist. Du sollst wieder sehen können und mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Hananias nimmt all seinen Mut zusammen. Ich weiß nicht, wie schwer ihm das gefallen sein muss und wie langsam und bedächtig ihm die Worte über die Lippen gekommen sind: Saul, mein Bruder, lieber Bruder. Mittlerweile ist diese Anrede unter Christen ja eher unüblich geworden. Aber in meiner Jugend, oh, jetzt rede ich auch schon so, ne? In meiner Jugend, damals, ja, als ich jung war, in meiner Jugend war diese Anrede üblich und häufig, so erinnere ich mich, kam nach dem lieben Bruder eine Anklage und Zurechtweisung, die sich gewaschen hatte. Hananias aber spricht wirklich aufrichtig und liebevoll: Saul, mein Bruder, ich komme dir zurechtzuhelfen. Jesus, der Retter, wird deine Blindheit, man könnte auch sagen, deine Verblendung heilen. Du gewinnst deine Scharfsichtigkeit zurück. Und erfüllt mit dem Heiligen Geist wirst du ab sofort einen anderen, einen neuen Weg einschlagen. Thomas von Aquin prägte den Satz: Gerechtigkeit ohne Barmherzigkeit ist Grausamkeit. Und vielleicht hatte er dabei auch Saulus von Tarsus vor Augen. Saulus, der Pharisäer, der Superfromme, der durch und durch Gerechte, wurde von der Barmherzigkeit Jesu überwältigt. Ihm, dem Saubermann, dem unerbittlichen Rächer und Richter, begegnet Hananias und spricht ihn liebevoll an: Saul, mein Bruder, du sollst wieder sehend werden. Noch ein kleines Detail. Der Name Hananias bedeutet: Gott ist gnädig. Sofort fiel es Saulus wie Schuppen von den Augen und er konnte wieder sehen. Er stand auf und ließ sich taufen. Dann aß er etwas und kam wieder zu Kräften. Danach verbrachte Saulus einige Zeit bei den Jüngern in Damaskus. Er ging gleich in die Synagogen und verkündete dort: Jesus ist der Sohn Gottes. Wisst ihr, was eine Mikwe ist? Wie können Sie sehen? Ein jüdisches Reinigungsbad. Auf der Internetseite der jüdischen Gemeinde in Dortmund, die auch eine Mikwe besitzt, lesen wir: Das Judentum besagt, dass ein Mensch durch das Eintauchen in eine Mikwe seine geistliche Erbauung erlebt. Daher ist es üblich, dass ein Mensch vor dem Eintauchen in die Mikwe ein Säuberungsbad nimmt. Er soll duschen, Fingernägel reinigen, Haare waschen und so weiter. Somit geht er bereits physisch rein ins Wasser und kommt seelisch rein heraus. Mikwe hat eine sehr große symbolische Bedeutung. Sie symbolisiert eine ständige Erneuerung. Erneuerung der Beziehung zwischen Ehemann und Ehefrau, Erneuerung der Gemeinde und Erneuerung des Glaubens. In Vers 18, Kapitel 9, Vers 18, heißt es wörtlich: Er lässt sich in Wasser eintauchen. Ich bin der Auffassung, Saulus ist in die Mikwe gegangen. Er ist fromm, er ist sogar super fromm, Pharisäer eben. Und was liegt da näher, als den rituellen Übungen zu folgen? Die persönliche Erkenntnis, dass Jesus der Retter ist, hatte ihn förmlich umgehauen. 3 Tage lang hatte er die Zeit genutzt, über das Erlebte nachzudenken, und in Hananias begegnet er einem gnädigen Gott. Was liegt also näher, als in die Mikwe zu gehen und einen geistlichen Neuanfang zu starten? Saulus, der Gerechte, der Besserwisser, der Superfromme, der Freund der Reichen, begegnet Jesus dem Retter und erkennt den neuen Weg. Im Angesicht Jesu muss er fundamentale Überzeugungen seines Lebens korrigieren. Aus dem Gerechten wird ein Geretteter. Gerechtigkeit ohne Barmherzigkeit ist Grausamkeit. Ich wünsche von Herzen, dass wir uns das niemals vorwerfen lassen müssen. Amen.